Tja, wer könnte das gewesen sein?
Das klingt nach einem Engländer, einem Deutschen, der Englisch singt. Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor.
Die Stimme ist ein bisschen tiefer, als sie früher immer war, muss man sagen, weil der Mann auch alt geworden ist.
Aber es ist kein Deutscher?
Nein.
Engländer?
Ich glaube, er ist Amerikaner.
Ich weiß es nicht.
Und ein guter Freund von David Bowie.
Ein guter Freund von David Bowie. Es hakt, hakt ein bisschen dein Internet. Also ein guter Freund von David Bowie.
Ein guter Freund von David Bowie?
Ich weiß, dass Iggy Pop eine neue Platte gemacht hat, die gerade eingeschlagen hat.
Super, genau die ist es. Und diese neue Platte von Iggy Pop ist wirklich toll, weil sie ist nämlich tatsächlich irgendwie so eine Alt-Punk-Rocker-Platte. Aber eben, wie du gehört hast, auch mit schön was Melodischem dabei, mit was Lauten dabei, mit bösen Worten dabei. Da ist alles drin. Das macht ganz viel Spaß, diese Platte von diesem alten Punker zu hören.
Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe von diesem Album auch gelesen. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Iggy Pop, weil man früher immer gesagt hat, ich würde so aussehen wie der, weil er so hager ist und so abgefranst aussieht. Und darum war der mir immer unsympathisch, weil ich angeblich so aussehe wie der. Und über das Album habe ich jetzt gelesen, dass er sich hat hinreißen lassen, dieses Album nochmal zu machen. Keiner hat damit gerechnet. Und alle sind total dankbar, dass er es gemacht hat, weil es sein Bestes sein soll.
Nee, es ist nicht. Also ich finde ja tatsächlich diese alte Zeit von Iggy Pop mit Passenger und sowas alles finde ich wirklich grandios. Er mit David Bowie zusammen in Berlin, die ja auch dann zusammen Lieder geschrieben haben und so. Das finde ich halt schon mal, weil das aus dem Punker ein Popper geworden ist. Und jemand, der die Energie von Punk in Pop reinbringt, hat immer andere Ambitionen und will anders unterhalten. Aber ich finde das Album einfach toll. Es gibt ja so Alben, wo einem nicht jedes Lied gefällt, aber die trotzdem toll sind. Und das ist genau so ein Album. Und es ist richtig so ein Alterswerk. Und da ist alles drin. Das ist eine Zusammenfassung seines Lebens. Es ist wirklich toll. Ich finde die richtig toll. Zwischendurch hat er so ein bisschen so eine Johnny Cash-Stimme irgendwie. Aber er ist auch älter geworden, muss man einfach sagen. Und ich glaube, er geht auch noch mal auf Tournee.
Na toll. Ja, vielleicht tue ich mir das mal an. Vielleicht besucht er ja Deutschland. Das erinnert mich an meinen Musiktipp, denn ich hätte auch einen an dieser Stelle. Habe ich mir extra notiert. Sekunde. Du weißt, wer jetzt wieder auf Tournee geht? Heute verkündet.
Madonna.
Madonna mit ihrer Celebration Tour am 15. November spielt sie in der Lanxess Arena in Köln. Am 28. November spielt sie in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Ticketverkauf startet am 18. Januar um 9 Uhr, aber nur für Magenta Music Privatkunden von der Telekom. Ab 10 Uhr beginnt der Fanclub Presale für den Madonna Fanclub und der normale Vorverkauf startet am 20. Januar um 10 Uhr morgens. Also da muss man schon schnell sein. Aber ich habe Madonna tatsächlich nie, ich habe dreimal Konzerttickets gehabt und ich habe die nie gesehen, weil ich jedes Mal krank wurde. Ich bin jedes Mal krank geworden. Es war immer was. Ich weiß, einmal hatte ich die Scheißerei, da ging nichts. Es war immer was. Sekunde, im Internet hängt. Warte, ich ändere mal das Internet.
Ja.
Wenn du dann weg bist.
Ich ändere mal das Internet, ist auch ein geiler Satz.
Was passiert jetzt? So, da bist du. Da bist du wieder. Hallo?
Du stehst gerade.
Nee,
du bist gerade gefroren.
Ja, ach, du
jetzt,
auch.
Jetzt bist du ja.
Ich mach nochmal neu.
So. Wie ist es jetzt?
Ja, ich glaube, es könnte gehen.
Ich hoffe. Ja, dann ist es ja wichtig, dass du nochmal genau guckst, bevor du die Madonna-Karten kaufst, ob die Madonna-Karten, ob die Madonna-Show sozusagen zu einem Zeitpunkt ist, wo Rosita dir gesagt hat, du sollst gesundheitlich vorsichtig sein. Weil wenn du jetzt schon weißt, dass du bei Madonna krank wirst, dann solltest du definitiv nur zu Madonna gehen in den Zeiten, wo Rosita dir gesagt hat, dass du gesund bist.
Stimmt, gute Idee, super Tipp.
Und alternativ empfehle ich dir, man kann Madonna auch in London gucken. Sie wird sicher 2-3 Mal in der O2 in London spielen. Dann kann man das gleich mit einem schönen Besuch in London verbinden.
Ja, ja, wenn man die Zeit hat. Aber die habe ich, und das tröstet mich dann doch sehr wahrscheinlich, aufgrund meiner furchtbar vielen Auftritte momentan nicht. Und da muss ich sagen, bin ich sehr froh drüber. Ich lese gerade auf Twitter, dass mein, WhatsApp-Freund, wir kennen es gar nicht persönlich, aber wir kennen es per WhatsApp und Indubio-Moderator, geschrieben hat auf eine Kritik, die über mich erschienen ist. Und da stand drin, In 36 Minuten benutzte er 21 Mal ein derbes Synonym für Geschlechtsverkehr. Zudem klärte er darüber auf, dass Dicke, die nicht über sich lachen können, Homosexuelle, die das Wort Schwuchtel nicht mögen und Türken, die nicht Kanacke genannt werden möchten, an diesem Abend keinen Spaß haben werden. Worauf mein Online-Freund und seines Zeichens Moderator des Podcasts in Dubio geschrieben hat, die Klobürste der deutschen Comedy bürstet erfolgreich selbst hartnäckige Woke-Reste aus der Schüssel. Danke, Kay. Ich habe mich heute bei Twitter ein paar Mal amüsiert. Alexander Kistler hat geschrieben, den verehre ich ja auch selbst, womit ich schon mal ein paar Stichworte in die Runde schmeiße. Er hat nach den Krawallen in Lützerath, als das endlich beendet war, hat er nur gepostet, Lützerath bleibt nicht. Und heute Morgen hat er geschrieben, ich lese gerade, Frau Lamprecht habe einen Kommunikationsberater gehabt. Lustiger wird es heute nicht mehr.
Ja, und jetzt pass auf. Ich meine, es haben sich ja viele Menschen, ne, ganz ernsthaft, haben sich ja auch Sorgen um dich gemacht in der Corona-Zeit. Viele Menschen haben sich gefragt, der Kay Ray, der hat so wenig Auftritte und wie überlebt er das eigentlich überhaupt? Wie macht er das? Und ich meine, du kannst es jetzt, ich weiß es ja schon lange, aber die anderen wissen es ja nicht. Deswegen lass uns das jetzt einfach rauspacken. Also, du warst der Kommunikationsberater von Frau Lamprecht. Du hast sie dahingestellt in den Silvesterregen. Um sie dann, und das muss man sagen, ist nicht ganz fair gewesen, aber allemal angemessen, um sie dann in deinem Live-Programm auch noch vorzuführen und zu allem Überfluss sie auch noch vor das Düsenflugzeug zu stellen mit ihrer Abschiedsrede. Mehr geht nicht. Du bist ja, du hast als Kommunikationsberater einen Riesenjob gemacht.
Ja, jetzt ist sie weg, jetzt kommt ja der neue. Herr Pistorius, wo sich alle schon wieder darüber aufregen, dass Herr Pistorius ja ein Mann ist. Da habe ich gelesen heute bei Twitter von Birgit Kelle, die hat geschrieben, ach, dann soll er sich einfach ein paar Pumps anziehen. Das machen andere ja auch, um über die Frauenquote da reinzukommen.
Nein, aber weißt du, was toll ist bei Herrn Pistorius, was ich wirklich gut finde? Die ersten 5 Buchstaben gehen doch schon in die richtige Richtung.
Ja, stimmt. Oh, eine weise Feststellung, sehr schön. Das Thema hat es ja tatsächlich in alle Gazetten überall hin geschafft. Mir ist heute zugespielt worden, dass Florian Schröder sich mit Serdar Somuncu unterhalten hat und Florian gesagt hat, ich denke, die Frauen sollen nun alles besser machen. Jetzt haben wir ja jetzt bewiesen, dass die es dann auch nicht besser machen, deshalb ist die wieder weg. Und dann hat Serda gesagt, wir brauchen vielleicht einen Transsexuellen an die Spitze der Bundeswehr, was Florian Schröder zum Anlass nahm, meinen Namen ins Spiel zu werfen. Und ich finde, da hat er sich aber jetzt mal ganz gehörig vertan. Die beiden haben dann gesagt, Kay Ray wäre dann doch vielleicht nicht Richtiges. Die haben dann gesagt, vielleicht soll es Olivia Jones machen. Aber die ist ja viel zu lang, die passt ja gar nicht in so einen Panzer.
Doch, da bauen wir einfach, das haben wir schon mal gemacht für die Schwangeren, haben wir die Panzerlöcher doch größer gemacht zum Einstieg. Ich denke dann, wenn Olivia Jones das macht, dann macht man einfach Panzer, die man auch mit Stöckelschuhen fahren kann. Da muss man einfach nur ein bisschen umschrauben an den Geschichten. Auch diese Jets zum Beispiel, diese Kampfflugzeuge, die muss man umbauen, dass man da mit langen Beinen und großen hochstehenden Perücken reinkommt. Das muss man, ganz ehrlich, da muss man im Kriegsfall den Feind auch mal richtig erschrecken. Ja, und ich denke, wenn man über dem Feindesgebiet die dann abwirft oder also keine Ahnung, aber da kriegt der Feind schon einen gehörigen Schreck, das glaube ich sicher.
Genau, ich vertrete ja schon lange die Theorie, um genau zu sein, seit den 90er Jahren bezeichne ich ja unsere Sprungbretter, also Olivia Jones und meins, wir haben beide im Pulverfass-Kabarett angefangen, wir haben in Hannover im Alcazar-Kabarett gearbeitet und im Bienenkorb in Bremen, das alles ist der Schützengraben der Unterhaltung gewesen. Und deshalb bezeichne ich uns, habe ich damals schon gesagt, wir müssen an die Front als Nahkampftransen. Wir gewinnen dann auch. Und wir sehen weiblicher aus als Frau Lamprecht.
Ja, und eure Haare sitzen auch besser.
Genau. Bei Frau Lamprecht hatte man ja wirklich Silvester, habe ich ja gesagt, dass da die Westasiaten Berlin in Schutt und Asche gelegt haben, weil Thomas Gottschalk im Fummel am Straßenrand stand und eine Rede gehalten hat, die keiner versteht. Also.
Ja, wenn es nicht so traurig wäre, ne, dann könnte man wirklich lachen drüber. Apropos traurig. Lass uns etwas Positives besprechen, denn wir beide haben dieses Jahr so um die 200 Euro mehr im Geldbeutel.
Ach, warum hat jemand für uns gesammelt?
Nein,
das,
aber...
Weißt du, was mir gleich sofort einfällt, wo du das sagst? Fällt mir sofort ein, Zirkus im Winterquartier. Hat jemand mit einer Dose gestanden und gesagt, geschasste Menschen, wir sammeln für ausgestoßene Querköpfe.
Ja, auch eine schöne Idee. Nein, aber das Geld sparen wir deshalb, weil wir ja keine Fernsehgebühren mehr zahlen. Julian Reichelt hat dazu heute das erste Mal einen Livestream gemacht, habe ich mir angehört, wurde ich informiert von YouTube und habe direkt reingeschaltet und hat da mal tatsächlich sachlich zusammengefasst, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk so verbreitet und was der so tut und auch gesagt, dass er das mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann, dass sich da massiv an Hetze gegen Israel beteiligt wird, mit den entsprechenden Belegen natürlich dabei. Das trifft dann auch mich, denn ich habe jüdische Wurzeln und ich möchte auch nicht weiter, dass da der öffentlich-rechtliche Rundfunk hetzt gegen das jüdische Volk, schon gar nicht in Deutschland. Das zweite Thema ist von politischen Vorgängen in völlig einseitiger Art und Weise und das dritte Thema ist eben komplette Fehldarstellung von vielen Dingen. Und das belegt er jeweils mit ganz klar und deutlichen Belegen. Kann man auf der Seite, Achtung Reichelt, sicher alles auch nochmal nachsehen. Und da ist ja sicher der Stream auch oder der Verlauf dieses Streams auch nochmal abgelegt. Und ich kann nur tatsächlich, wenn man sich das alles anhört, und wir haben es ja alles miterlebt, auch rund um Corona und sowas alles, ich denke, diese Propagandamaschine muss man jetzt mal abstellen. Und zumindest muss man erstmal die Gebühren boykottieren und muss auch die Gerichte beschäftigen, weil ich verstehe auch zum Beispiel, dass jemand von der CDU sagt, ich zahle keine Gebühren mehr, nachdem ja eindeutig gesagt wurde, dass die CDU der Feind, das ist der erklärte Feind der öffentlich-rechtlichen Angestellten ist, dass also Leute, die vom WDR bezahlt werden, ganz öffentlich sagen, dass die CDU das der Feind ist, den es auszulöschen gilt und sowas alles. Das ist Propaganda aus der finstersten Zeit Deutschlands und das kann ich mit meinem Gewissen auch nicht mehr vereinbaren.
Nein, das stimmt. Und wenn Herr Klingbeil sich hinstellt und behauptet, in Ostdeutschland wären irgendwo rechtsradikale Parolen verhallt und alle Sender das auch senden, gut, der hat sich jetzt dafür entschuldigt, dass das Fake News waren, aber das sind schon echt eigenartige Zustände hier. Das Interessante ist, dass bei mir ja schon wieder gleich aufpoppt. Mir hat nämlich ein Zuhörer neulich gesagt, wir würden uns dauernd entschuldigen, also wir beiden, und wir würden immer sagen, also ich bin kein Nazi, warum wir das denn machen? Wir machen das ja nur aus einem Grunde, um vorauseilend gehorsam zu sein. Denn wenn du nur den Namen Reichelt erwähnst, dann kriegst du ja schon Ärger. Dann heißt das ja schon, der wird ja auch in diese rechte Ecke gerückt. Ich glaube ja, dass dieser ganze Sender Reichelt, von Julian Reichelt, dass dieses ganze Programm, das der macht, einfach nur ein klassisches, und zwar ein ganz klassisches, zwar lautes, aber klassisches Gegenstück zu dem ganzen zwangsfinanzierten linken Gedöns ist, den wir sonst haben. Es ist eigentlich genau das Gleiche,
nur lauter. Machen wir eine kleine Zeitreise. Lass uns mal 20, 30 Jahre in der Geschichte zurückgehen. Da gab es vom WDR, vom Bayerischen Rundfunk, von Radio Bremen und ich weiß nicht mehr, wer der dritte war, gab es drei Sendungen. Das war Monitor, das war Panorama und die dritte habe ich leider vergessen, wie sie hieß. Die Sendungen waren in der ARD und die waren genau das Gleiche, wie Julian Reichelt heute ist. Nur andersrum. Denn da war die ganze Welt Julian Reichelt und die waren sozusagen der Gegenpol. Ja. Und das waren sozusagen die Inseln, wo auch ganz viel aufgedeckt wurde, wo viel gute politische Arbeit, gerade Monitor, hat viel gute politische Arbeit geleistet, wie übrigens früher auch der Spiegel, das muss man auch mal sagen. Also auch der Spiegel hat ja ganz, ganz viele spannende Themen gehabt, die er aufgedeckt hat und so. Ja, und das gibt es heute alles nicht mehr, denn das ist alles eine Suppe, eine Mischpoke, eine Richtung, eine einseitige Darstellung. Und Julian Reichelt ist zwar am Anfang, jetzt mal rein, also medienwissenschaftlich betrachtet, ist der so ein bisschen Fox News. Es gibt eine Sendung bei Fox News, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, die ist so ähnlich. Von der Tonality her und auch von der Optik her und von der Darstellung und von der Sprache her. Aber ich muss ehrlich sagen, ein Mensch mit ganz neutralem, gesunden Menschenverstand und politischem Interesse, der sich das anhört, wird nicht umhin kommen, zu 90% mit dem Kopf zu nicken und zu sagen, hat er recht.
Ja, da wird aber immer geschwafelt von einfachen Lösungen zu komplexen Themen. Aber mir geht das auch so, dass ich das, ich denke das auch mal, wenn ich das sehe, dass da, es ist einfach vieles sinnvoll. Gut, wenn Gloria von Turn und Taxis manchmal da fabuliert, dann ist das schon ein bisschen sehr weit hergeholt und sehr hoch hergeholt. Aber auch da ist immer so ein, naja, muss man jetzt nicht so sagen, aber kann man. Ich habe vorhin ein Erlebnis gehabt. Ich bin ja gerade in Hannover. Da hatte ich nämlich gestern einen super, super, super erfolgreichen Auftritt im GOP. Was ich total toll finde, dass wenn man fast 20 Jahre in einem Laden auftritt, der dann immer wieder ausverkauft ist und das Publikum nicht müde wird. Ich meine, ich auch nicht, aber das Publikum eben auch nicht. Die feiern mich da seit 20 Jahren immer und immer wieder. Und das Tolle war, ich war fertig mit der Show und habe Backstage geguckt und ich hatte schon während der Show 50 Tickets wieder verkauft für die Show im Oktober. Darüber habe ich mich sehr gefreut. So, und heute war ich bummeln in der Stadt und da war auf einer Tiefgaragentür, ich hatte gerade gelesen bei spiegel.de, glaube ich, hatte ich gerade gelesen in einem Café, wir waren hier am Kröpke in einem Café und da hatte ich gelesen, dass man in Frankreich 14 neue Reaktoren plant, also 14 neue Atomreaktoren, ob das Kraftwerke sind oder nicht, Reaktoren, war die Überschrift, mehr habe ich nicht gelesen. Und dann bin ich, also in Frankreich, dann bin ich in diesem Treppenhaus runter und gucke auf diese Fahrstuhltür und da wird Werbung dran projiziert an die Fahrstuhltür. Und da stand dann, übrigens, wenn man mehrere Flaschen Wasser in den Kühlschrank stellt, halten sie die kalte Temperatur und man spart Energie. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe zu Yvonne gesagt, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Da muss ja irgendjemand von der Stadt muss so einen Scheiß bestimmen. Da müssen wir ja mal unsere doofen Leute ein bisschen nach vorn bringen. Die anderen bauen 14 Atomkraftwerke und wir fabulieren darüber, dass wir kalte Wasserflaschen in den Kühlschrank stellen müssen. Die ticken doch alle nicht ganz richtig. Und das ist genauso schief wie dieses Ding mit den Medien. Darum meine ich das. Wo ich so denke, irgendjemand muss doch sich darüber Gedanken machen. Also
ich sag dir, wie dieses System ist. Das System ist so, dass da Menschen sitzen, die erstens keine Leistungsbilanz haben, zweitens ganz wenig können, drittens auf jeden Fall sich selbst für unglaublich viel besser halten als den Rest der Welt. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Früher haben sie einfach die Fresse gehalten und haben irgendwann festgestellt, dass sie nicht besser sind. Und dann waren sie frustriert und haben angefangen, Alkohol zu trinken oder sonst irgendwas. Heute ist es so, sie sitzen sich dann hin und dann überlegen sie sich Sachen und dieses kleine dumme Gedankengut, was sie dann zusammen puzzeln, halten sie für großartige Erkenntnisse, die sie jetzt mit der Welt teilen. Und es ist immer unter diesem Aspekt, es ist doch so einfach, ein guter Mensch zu sein. Jeder kann mitmachen. Zum Beispiel, warum stellt man sich unter die Dusche und duscht sich und seift sich mit der Hand ein? Man kann noch einen Waschlappen verwenden. Und das Schlimme ist nicht, dass sie sagen. Das Schlimme ist, dass dieses dumme Geschwalle, dieses vorlaute, dümmliche Geschwalle, dass sie das ernst meinen und dass sie wirklich glauben, dass sie erwachsenen Menschen, die jeden Tag ihren Mann, ihre Frau stehen, die Leistung bringen, die bereit sind, was zu tun, die Geld verdienen, dass sie wirklich glauben, sie können von oben herab so einen Schmonsens verbreiten. Ich fahre ja zurzeit auch regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und da gibt es auch immer in diesem Fernseher, da in der U-Bahn ist, ne, da gibt es auch so Energiespartipps. Wenn Sie nachts Ihre Geräte vom Netz nehmen, sparen Sie 12% Energie. Und ich sag dir was, ich habe dann auch nachgedacht, ob mir solche Sachen einfallen. Und dann ist mir was eingefallen, was ganz Tolles. Wenn Sie einfach 60 Tage nichts mehr fressen, sparen Sie Unmengen von CO2. Und Sie pupsen auch nicht so viel. Sie sind dann auch weg, was auch gut ist für die Umwelt. Und ja, überhaupt finde ich, dass die letzte Generation, die sich ja schon so nennt, umgehend den Geschlechtsverkehr einzustellen hat, weil dann besteht auch keine Gefahr, dass sie sich fortpflanzen. Und das Beste, was man überhaupt machen kann, ist ja, wissen wir ja auch, es sind zu viele Menschen auf der Welt, vermehrt euch nicht mehr. Und die letzte Generation und diese ganzen Vögel da in Lützi und so, die sollen wirklich aufhören, Sexualverkehr zu haben, weil das macht sie nur verrückt. Am Ende werden sie noch mehrere und das will ja keiner, das kann ja kein Mensch ertragen und sie werden auch nur unglücklich und das will ja auch keiner. Finde ich auch ein ganz toller Tipp. Da werden sie sich sicher bedanken für die gute Idee. Da sind sie gar nicht drauf gekommen bis jetzt, die Vögel.
Ja, Man muss, also Peter Hane heißt er, ne? Peter Hane hat gesagt, jetzt zu einer Klimaaktivistin, in irgendeiner Talkshow ist mir untergekommen, hat er gesagt, passen Sie mal auf, wenn Sie sich auf die Straße kleben, dann können Sie das gerne machen, aber wenn Sie dann festgefroren sind, weil Sie mit den Temperaturen nicht gerechnet haben und Sie haben sich mit Beton auf eine Straße geklebt, dann würde ich Ihnen antworten, ein Presslufthammer funktioniert nur mit Atomstrom oder mit Dieselöl und oder mit fossiler Energie. Und den möchten Sie ja, die möchten Sie ja nicht haben, also können wir das Ding nicht benutzen, dann müssen Sie da wohl weiterkleben. Das ist diese alternativlose Art, diese Merkel'sche alternativlose Art, das muss jetzt so sein, haben die ja, legen die ja auch an den Tag.
Aber ja, wohin? Herr Habeck übrigens, der Vorreiter, also der Habeck, ja, für den ja das Wort Schwurbeln erfunden wurde, das dürfen wir niemals vergessen, müssen es immer wiederholen. Das Wort Schwurbeln kommt von dem Gelaber von Herrn Habeck, das war das Wort, was das beschreibt, was Herr Habeck tut. Und er hat jetzt in Davos, es ist ja gerade das Weltwirtschaftsforum unter diesem alten Despoten, das ist ja dieser böse Mimimi-Mann aus den schlimmen Filmen, der hat ja wieder alle eingeladen. Über 1000 Privatflugzeuge sind eingeflogen und belagern da die ganzen Flughäfen, um die Welt zu retten natürlich. Und diese Menschen, die da sind, unter anderem eben auch Herr Habeck, sitzen also zusammen und dann haben die ganz kluge Ideen, wie man die Welt ändert und die Welt verbessert. Und vor allen Dingen, das ist ja auch so, Luisa Neubauer zum Beispiel wird da auch eingeladen. Luisa Neubauer wird zum Weltwirtschaftsforum eingeladen. Das ist wie wenn du mich zum Weltatomtreffen einlädst, da kann ich wenig beitragen, außer vielleicht, dass ich sage, welche Farbe man das Ding anstreicht. Aber egal. Und Herr Habeck wird zum Interview gebeten. Und dann sprach er diesen Satz und der geht genau in die Waschlappenrichtung, in die Flaschen im Kühlschrank Richtung. Und du wirst es nicht glauben. Und wenn ich dir das jetzt sag, ja, dann weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch diesen Podcast weiterführen können, denn ich glaube, dass du da lange drüber nachdenken wirst. Und der Satz war, und er hat ihn wirklich so gesagt, das kann man im Fernsehen oder auf YouTube und überall sehen. Ja, wenn man den Kopf in den Sand steckt, dann kann man ja nichts mehr sehen.
Das hat er gesagt.
Das hat er gesagt.
Wenn man den Kopf in den Sand steckt, dann kann man ja nichts mehr sehen.
Nein, man kann dann nichts mehr sehen. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wieso ist mir dieser Satz nicht eingefallen? Warum habe ich kein Buch geschrieben, verdammt nochmal, um dieser dummen Menschheit beizubringen, dass wenn man seinen Kopf in den Sand steckt, man nichts mehr sieht?
Aus Gründen.
Stell mal vor, alle Menschen würden einfach ihren Kopf in den Sand stecken. Gut, da muss man aufpassen, dass nicht irgendwelche also wild gewordenen Homosexuellen durch die Gegend rennen, weil die ganzen Hintern alle in der Luft hochgestreckt sind. Da muss man vorsichtig sein, das stimmt. Aber wenn es jetzt die nicht geben würde und die haben auch ihren Kopf im Sand, was wäre das für eine Welt, wenn alle Köpfe nur im Sand wären?
Es wäre eine tragische Welt. Ja, apropos Kopf in den Sand stecken. Ich weiß es.
Das ist wahrscheinlich.
Ich sag ja immer, ich habe auf der Bühne zur Sicherheit 24 Filipinos unter der Bühne sitzen. Die treten Strom und heißen Energiewende und reiben sich tagsüber breitbeinig an Windrädern, damit sie Saft kriegen. Ist aber völlig unnütz, weil an den Rädern ist noch kein Kabel. Und dann fragen die Leute, warum nimmst du Filipinos? Und dann sage ich immer, weil die klein sind. Die passen unter die Bühnen und die brauchen auch kein Fünf-Gänge-Menü. Die brauchen nur ein Fließband mit einem Tellerchen und ein kleines Reishäulchen draufsteht und dann sind die zufrieden. Und ich finde das überhaupt nicht rassistisch. Ich finde das total lustig. Und die Leute sind mit mir einer Meinung. Außer die, die vorher angerufen haben, was du übrigens tatsächlich immer noch vorkommst. Im GOP war die Chefin da, die hat sich meine Show angeguckt. Weil vorher Leute angerufen haben und gesagt haben, sie geben diesem bösen Gay Ray eine Bühne, der ist doch in dem Reichsbürgertheater aufgetreten.
Und ich bin ja gar nicht
im Reichsbürgertheater aufgetreten.
Nee, weißt du, was das Tolle an der Geschichte ist? Das Tolle an der Geschichte ist, wenn man das dann nachvollzieht richtig, es sind nur 5, die das machen. Diese 5 allerdings haben nichts zu tun, außer sich an der Nudel zu zupfen den ganzen Tag und zwischendurch, wenn sie gerade mal nicht können, zwischen 2 Gängen, dann rufen sie irgendwo an und blamen. Aber das sind immer nur 5. Also ich kann dir das aus eigener Erfahrung erzählen, ne? Mich haben sie ja auch gemobbt vom Allerfeinsten. Es waren 5 mir namentlich bekannte Menschen, die jetzt nach und nach der Blitz trifft, aber es waren nur 5. Und den Eindruck, den sie aber machen, das ist wie bei den Grünen. Bei den Grünen sind es 15% 85% wollen mit denen nichts zu tun haben. Und glücklicherweise haben sie gerade wieder ein Prozent verloren, weil die Leute merken, was das für ein Fake ist. Dass in Lützi Grün gegen Grün antritt und wir uns die Scheiße anhören müssen und so. Das kommt ja alles raus. Das ist das Gute. Aber Fakt ist, sie sind in der totalen Minderheit. Diese Menschen, die da anrufen, sind immer die gleichen. Ich schwör's dir, es sind immer die gleichen.
Aber können Sie dann nicht dann vielleicht Herrn Habecks Tipp folgen und alle Ihren Kopf in den Sand stecken, damit Sie nichts mehr sehen? Dann bleiben Sie wenigstens auf einer Stelle. Das wär's doch.
Ja, weißt du, was aber das Problem ist? Ich glaube, dass die das nicht können, weil wenn die dann ihren Kopf in den Sand gesteckt haben, sehen sie ja auch gar nicht mehr, dass sie keiner mehr sieht. Und das ist das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, dass sie keiner beachtet, dass sie plötzlich wieder so bewertet werden wie alle anderen Menschen auch. Und das wollen die nicht, das können die ja gar nicht, weil diese ganzen Menschen, inklusive auch diese Elite sozusagen daraus, also wie hier Patricia Lang und wie sie alle heißen, die haben ja alle nie was geleistet. Und das Einzige, was sie geleistet haben, ist das, dass sie jetzt dahin gekommen sind, zufällig, wo sie sind. Und wenn die den Kopf in den Sand stecken, sind sie ja wieder wie alle anderen. Wenn sie wie alle anderen sind, werden sie gemessen wie alle anderen. Wenn du dann einen ganz dicken, furchtbar dicken Hintern hast, dann bist du einfach nur die Frau mit dem dicken Hintern und bist auch nicht mehr wichtig. Und wenn du dann nicht mehr rumplärren kannst, dann bist du einfach nur, ja, ein Arsch, der seinen Kopf in den Sand gesteckt hat. Und das finden die nicht toll. Die wollen einfach unbedingt was ganz Lautes, Besonderes, Wildes, Weltrettendes sein.
Und wir sehen sie nicht so, wie wir sie vielleicht manchmal sehen sollte, da fällt mir wieder ein Tweet ein von heute. Ich bin ja sehr viel bei Twitter unterwegs gewesen gerade. Dietrich Brüggemann, weißt du, wer das ist?
Nee.
Dietrich Brüggemann ist meines Erachtens der Filmemacher, der die, wie hieß das noch? Die
so Corona-Videos?
Ja, wo die Schauspieler alle dabei waren. Wie hieß denn das?
Ach, noch? Alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, genau. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Aber ja, genau.
Alles dicht machen.
Ja, alles dicht machen. Das waren die Künstler, die das
gedacht haben. Genau, alles dicht machen. Der hat heute gepostet, ich habe mich weder zum Ukraine-Krawall noch zum Silvesterkrieg hier groß geäußert. Zu komplexe Themen. Aber seit Jahren empfehle ich jedem, der was gegen Ausländer hat, sich der deutschen linken Szene anzuschließen. Da sind nämlich so gut wie keine.
Ja, hast du das gehört übrigens? In einer Umfrage von, lass mich nachdenken, ich glaube, es war der MDR, dass ich nichts Falsches sage. Weißt du, wer in dieser Umfrage, wo es um diese Silvester-Situation ging, wer die Menschen waren, die am meisten gefordert haben, dass die deutsche Polizei sich endlich durchsetzen soll?
Jetzt bin ich gespannt.
Gut integrierte Migrationshintergründler. Die haben gesagt, wir sind nach Deutschland gekommen, weil wir hier Recht und Ordnung haben, weil es das bei uns im Land nicht gibt. Und jetzt ist es hier ja so schlimm wie bei uns. Wie kann Deutschland sich das gefallen lassen? Die sind empört. Und ich habe das bei mir im Umfeld auch gemerkt, dass gerade die mit Migrationshintergrund, egal ob jetzt in erster, zweiter, dritter Generation oder so, die hier integriert sind, die hier angekommen sind, die Bock haben, mit uns zusammen in einem schönen Land zusammen bunt und gepflegt zu leben, ja, die sind diejenigen, die am radikalsten fordern, dass man die alle des Landes verweist und sonst was. Ist doch erstaunlich.
Ja, und das finde ich aber dringend notwendig und das finde ich auch gut. Allerdings, das muss ich immer dazu sagen bei diesem Thema, natürlich denken wir das Gleiche auch über asoziale Deutsche, die das machen. Also das sollte man tatsächlich an der Stelle immer nicht vergessen. Nur, und es wird immer so getan, es wird immer so hingestellt, als würde man nur darüber diskutieren, dass das eben Westasiaten waren und dass man damit rassistisch ist. Nein, ich glaube, man geht darauf mehr ein, weil das dauernd verschwiegen werden soll. Und da kann man ja nur sagen, der Peter Schollatour hat ja recht gehabt, denn der hat ja gesagt, wer halb Kalkutta nach Deutschland holt, wenn halb Deutschland dann so halb Kalkutta wird. Also das wird zum Beispiel bei dieser ganzen Erzählung immer sehr interessant. Natürlich reden wir viel und vielleicht auch ein bisschen mehr über Migranten, die sich nicht integrieren und Steine schmeißen, aber nur aus dem Grunde, weil das immer umberechnet und umgewehrt und umerzählt werden soll, dass das eben andere Gründe sind. Das sind genau solche dämlichen Arschlöcher wie die Deutschen, die es machen. Nur bei den Deutschen, da wird es halt eben nicht umgerechnet und da wird es eben nicht gemacht. Und ich glaube, die Zahl der Migranten war auch größer. Machen wir uns nicht jetzt vor, ich glaube, die war.
Aber darum geht's. Da hast du völlig recht. Ich erinnere nur daran, G20-Gipfel in Hamburg. Frag doch mal Herrn Scholz, was beim G20-Gipfel in Hamburg los war. Erstens mal totales Versagen, komplettes Versagen. Also sie haben komplett die Flügel freigegeben, die haben die halbe Stadt verwüstet, Autos angezündet, sonst irgendwas. Das Ganze fast ohne Konsequenzen. Jetzt passiert genau das Gleiche. Damals hat man ganz eindeutig die Antifa und alle die Leute beschuldigt und hat gesagt, das war die Antifa und das war auch die Antifa und das hast du auch gesehen auf dem Bild und es war nur die Antifa und es war der schwarze Block und der hat Steine geworfen und von Dächern Brandsätze geworfen und sowas alles, hat man so benannt. Warum kann ich jetzt nicht sagen, in der optischen Beschreibung, und das war ja sogar im Fernsehen zu, also im Fernsehen und auf hunderttausenden Clips zu sehen, welche Menschen das waren, es waren Menschen mit Migrationshintergrund, Punkt aus. Und wenn man nach Namen fragt, ich finde es insofern spannend, als das ja immer, ja, da waren 46, ist das sehr, sehr, sehr schön und sehr fair aufgearbeitet. Es geht nicht darum, was für einen Pass die haben, es geht darum, was für einen Hintergrund die haben, weil es sind Fehler begangen worden im Umgang mit diesen Menschen. Wir haben es nicht geschafft, sie in unsere Kulturkreis zu integrieren. Das ist ja gar kein Vorwurf, dass sie Migrationshintergrund haben, sondern es ist ein Vorwurf an unsere Politik, die nicht in der Lage war, Menschen mit Migrationshintergrund bei uns vernünftig zu integrieren und ihnen klarzumachen, dass wir eine attraktive Gesellschaft sind. Das finden die nicht. Die finden uns richtig scheiße und die wollen uns zerstören. Das sagen sie auch, haben sie da auch gesagt.
Ja, genau das ist auch tatsächlich der Punkt, dass es immer so hingestellt wird, wenn man das Problem äußert, dass man etwas gegen diese Menschen hat. Aber es ist eindeutig eigentlich ein Problem, was in die Politik gerichtet wird. Und das Interessante ist ja, dass man jetzt auch nach wie vor von seitens der Politik wieder versucht, das irgendwie woanders hin zurück. Also man versucht jetzt wieder, das irgendwo anders hinzurücken, als da, wo es eben ist, um vom eigenen Versagen abzulenken. Ja. Ein schöner Spruch diesbezüglich passt ja dann. Wenn man selber die Suppe isst, kann man nicht über den Tellerrand gucken.
Ja, und weißt du was? Und auch da hast du ja als der Medienberater von Frau Lamprecht top Arbeit geleistet, noch an ihrem letzten Arbeitstag, indem du sie ja ihr in die Feder diktiert hast, dass sie sagen soll, dass die Medien schuld sind. Das ist wirklich dein infamster Schachzug gewesen, ihr dann auch noch einzureden, dass sie sagen soll, die Medien sind schuld. Und das hat sie glaubwürdig, also sie glaubte auch, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, dass sie das alles glaubt, den Scheiß, aber sie hat es auf jeden Fall so wiedergegeben.
Ich habe nachts neben ihr am Bett gesessen und habe ihr das alles eingeflüstert.
Du bist ein wirklich raffinierter Hund. Ein Fuchs bist du. Ein wirklicher Fuchs. Ein Medien- und Politikfuchs. Toll.
Ja, und ich flüstere aber nicht nur ein, sondern ich flüstere auch aus. Deshalb treffe ich mich demnächst, werde ich irgendwie an den Chef, da hast du doch bestimmt Beziehung, der Chef von RTL 2 oder so, da müsste ich mich jetzt mal an den Sohn ranmachen. Ich würde aber auch den Vater vögeln. Hauptsache, ich könnte ihm irgendetwas einflüstern. Dann würde ich ihm einflüstern, dass wenn RTL 2 jetzt mit Werbung kommt, in der sie dann sagen, bei uns lernen wir transsensible Sprache, dann würde ich ihm sagen, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, was ihr macht. Quatsch. Ich habe nämlich gelesen.
Also pass auf.
Ja.
Also mein Freund Andreas, ne?
Welcher Andreas jetzt?
Andreas Bartel. Der ist der Chef von RTL 2. als ich bei ProSieben war, ja, da wurde ich mehr oder minder über Nacht von Herrn Kofler zum Programmdirektor gemacht. Logischer eigentlicher Nachfolger von Jan Körbelin, der mein Vorgänger war, der Unfähige, war eigentlich dieser Andreas Bartel. Und dann wurde also bekannt gegeben, dass der Boris Brandt jetzt hier Chef ist. Und alle haben sehr verwundert geguckt, besonders Andreas Bartel. Und dann kam aber Andreas zu mir und sagte zu mir, Boris, ich wollte dir sagen, mich überrascht das sehr. Ich habe eigentlich, also wenn Jan eines Tages mal geht und so, war mir immer klar, dass ich derjenige bin, der Nachfolger werde. Ich bin hier der Programmplaner, ich bin der am längsten hier ist. Ich kenne mich richtig gut aus und so weiter und so fort. Und ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass du jetzt hier sitzt. Ich möchte mir bitte eine Nacht in Ruhe überlegen, ob ich damit leben kann. Dann habe ich gesagt, Andreas, überhaupt kein Problem. Dann gehst du einfach nach Hause, überlegst in Ruhe und lass uns morgen nochmal sprechen. Dann ging Andreas nach Hause. Am nächsten Tag kam er zu mir und hat gesagt, weißt du was, Boris? Ich habe richtig Bock, lass uns das zusammen machen. Und ich muss sagen, der Andreas ist einer der feinsten Menschen in dieser Medienlandschaft, die ich jemals kennengelernt habe. Ein wirklich feiner Junge. Und ich glaube, du kannst ihn einfach direkt anschreiben. andreas.bartel@rtl2.de
Ja, dann werde ich ihn mal fragen, was soll das?
Ja.
Oder ich versuche mich ein bisschen einzuschleimen. Vielleicht. Kann ja sein.
Aber er ist auf jeden Fall ein wirklich feiner Kerl und er wird das Gespräch mit dir vernünftig führen. Würde ich mich für sozusagen verbürgen.
Das ist schön. Nachdem ich jetzt schon als Transverteidigungsminister von Serdar Somuncu vorgeschlagen wird, vielleicht kann ich da auch als Trans-Beauftragter bei RTL 2 anfangen und einfach sagen, wir brauchen keine transsensible Sprache, wir brauchen einfach nur Respekt im Umgang mit jedem. Und das machen wir nicht über die Sprache, das machen wir einfach über den Umgang ganz direkt.
Das machen wir eigentlich mit dem Herz und mit dem Hirn, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja, und das machen wir normalen Menschen, machen das schon lange, bevor uns diese ganzen Bevormunder gedacht haben, sie müssten uns das alles immer wieder erzählen, was wir schon längst wissen. Genau. Weil ich kann ja auch nicht mich neben dich ins Auto setzen, in deinen wunderbaren Lader, und kann dann zu dir sagen, Kai, bist du bitte ganz vorsichtig, jetzt musst du links ins Spiegel gucken, du musst jetzt ins Spiegel gucken, du guck auch mal hinten in den Rückspiegel, guck mal jetzt in den Rückspiegel, Achtung, jetzt wenn der Motor angeht, bitte vor, du musst Gas geben, das rechte Pedal ist das Gas, okay, Kai, das rechte Pedal, wenn ich das machen würde, würdest du mich doch nach 30 Sekunden rausschmeißen. Genau das machen diese ganzen Menschen, sie sagen dir Sachen, die du längst weißt, mit deinem Herzen, mit deinem Hirn. Du brauchst das alles nicht. Sie müssen sich auch nicht wichtig machen. Das war's. Und der Andreas ist wirklich, also ich kann mich dafür verbürgen, der kann auch, ich glaube, der weiß das nicht mal, dass sowas auf seinem Sender gesagt wird. Und er hat ja schließlich anspruchsvolle Formate auf seinem Kanal, wie zum Beispiel die Reeperbahn-Dokumentation, Schicksale auf der Reeperbahn, oder aber auch die Dokumentation über die Reeperbahn in den 80er Jahren mit dem Mucki Pinsner, der da alle umgenietet hat. Also, und deswegen.
Wollen wir uns jetzt noch weiter unterhalten über den Dschungel oder meinst du, es hakelt?
Wir probieren jetzt noch mal kurz den Dschungel, oder?
Es gibt eine schöne Geschichte noch, die ich dir erzählen kann. Heute, finde ich ja, sind wir sehr positiv eingestellt hier und sehr lustig auch. Also ich finde uns total lustig. Ich war hier schwimmen und zwar bin ich gewesen im... Ich war im in den Wasserwelten. Was?
Du warst in den Wasserwelten?
Ja, ich war in den Wasserwelten in Langenhagen. Und das war total voll und das war total, ich hatte einfach Zeit und ich wollte einfach mich ein bisschen ausruhen. Und dann haben wir uns in diese Blubberschalen gelegt, aber es blubberte nicht. Und ich habe eine halbe Stunde da gelegen und habe gesagt, ich warte hier, bis das blubbert. Und nach 20 Minuten habe ich irgendwie angefangen, ich will jetzt, dass das hier blubbert. Und es wurde immer lauter und immer lauter. Und dann haben wir einen Bademeister gefragt, ob er denn uns sagen könnte, wann es denn jetzt blubbert. Dieser Bademeister verschwand dann und sagte, das macht ein Computerprogramm in Intervallen, schaltet das durch. Von einer Wasserattraktion zur anderen und dann diese blubbert dann, wenn sie dran ist. Und dann verschwand er in diesem Glashaus, wo diese Bademeister immer sitzen und kam wieder raus mit hoch erhobenen Daumen quer durch die Halle. Und ich habe dann so, go for it und Dankeschön, weil es fing in dem Moment an zu blubbern. Und am selben Abend war ich bei einem Freund hier in Hannover zu Gast und der erzählte mir von seinem Freund, dem Bademeister in den Wasserwelten. Und so haben wir gemerkt wieder, wie klein die Welt ist und dass dieser Mann sich auch gefragt hat, was Kay Ray denn eigentlich in den Wasserwelten in Langenhagen macht und warum der da so rumpöbelt, dass da nicht geblubbert wird. Ich habe ihn dann gestern eingeladen. Und er war gestern Abend in der Show und ich habe wieder gedacht, wie klein ist doch die Welt. Ne? Also, ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich gelesen habe, dass du dich schon mit dem Dschungel beschäftigt hast. Da gibt's ja auch Wasser und tropisch. Falls der Bademeister uns mal zuhört, in den Wasserwelten in Langenhagen fehlt eine Topfpflanze. Und zwar mindestens eine. Aber das nur nebenbei.
Gut. Das ist wichtig, dass wir das nochmal auch vielleicht zu einer Aktion machen. Da können ja mehrere Leute mal nach Langenhagen in die Wasserwelten schreiben und sagen, es fehlt eine Topfpflanze. Ja. Ich denke, wenn also 7.000 bis 2.800 Mails und Briefe ankommen, die eine Topfpflanze fordern, wird es zumindest dazu führen, dass sie nochmal drüber nachdenken, über das Pflanzenkonzept. Das lohnt sich.
Ja.
Ansonsten ja Dschungel, also Pflanzen, ne? Dschungel. Wir sind da widerwillig, muss ich sagen, eingestiegen. In das ganze Dschungelgeschehen. Wir haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir wollen mit dem Dschungel nichts zu tun haben, weil wir ja keinen kannten. Dann haben wir aber doch reingeschaltet, wie es dann immer so ist, haben uns das also angeguckt. Und ich muss sagen, es ist wieder mal erstaunlich, wirklich erstaunlich, wie Menschen, die sich mit Medien eigentlich auskennen, wie die sich in diesem Dschungel, in dieser Situation da mit nicht so viel Essen und so, wie die sich entwickeln. Und wie schnell die auch böse werden, so garstig. Und wie erstaunt sie sind, wenn sie plötzlich diese Stierhoden im Mund haben. Da sind die also jedes Mal wieder empört drüber. Wobei, das hat man ja schon 27 Mal im Fernsehen gesehen. Das kann ja nicht sein, dass es jetzt plötzlich irgendein besonderes Ereignis ist oder so. Aber sie sind doch mal, sie gucken entsetzt, erstaunt und auch ein bisschen verzweifelt. Ich für mich gucke das eigentlich nur wegen der kleinen Spinne, die immer zwischendurch kommt und die macht immer ich gucke die am liebsten. Und da ist diese Fliege eingerollt und das macht die so schnell. Das finde ich unglaublich toll. Und ich gucke deswegen auch tatsächlich wegen Spinnen. Meine Frau mag Spinnen nicht ganz so gerne. Und wir haben ja manchmal Spinnen, die wir aber alle raustragen. Hier wird keiner getötet, bei uns werden die rausgetragen. Es gibt sogar in der Garage Ecken, in denen ich alle Spinnen immer hinbringe, weil ich da weiß, dass meine Frau nicht hinkommt und dass sie ja trotzdem das ein bisschen warm haben. Aber die Spinnen, die es dann da gibt, bei diesen Aufgaben, die sind schon, ich sag mal, anspruchsvoll.
Ja, also ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe anspruchsvolle Spinnen. Naja, die stecken zumindest nicht den Kopf in den Sand. Ich habe ja mal Anfragen gehabt. Ich sollte da mal, da ja zweimal oder dreimal, glaube ich, sogar schon mitmachen. Und beim letzten Mal war es ja auch sehr knapp. Das ist ja immer so ein Hin und Her. Mache ich es oder mache ich es nicht? Vor 2 Jahren, als ich angefragt wurde, oder ja, vor 2 Jahren hätte ich es gemacht. Jetzt würde ich es wieder nicht machen. Ich finde ja, das Einzige, was ich immer erfahre, wo ich so ein bisschen was von höre, ist dieser Julian F.M. Stöckel, den ich zwar irgendwie total crazy finde, aber trotzdem sehr, sehr lieb irgendwie. Kennst du den Julian F.M. Stöckel, der diese Moderationen da macht und den Chat und auch in den Talks irgendwie dabei ist?
Ja, Julian ist ein, ich würde fast sagen, er ist ein bisschen wie ein Freund von mir. Er hat nicht viel Zeit für mich, das muss man ehrlich sagen. Aber wir haben uns, wir schreiben uns manchmal und so. Und der ist ein ganz, ganz, ganz feiner, durchgeknallter, aber total feiner Kerl. Und ich mag den eigentlich sehr gerne in seiner Art, auch mit seiner Art selber umzugehen. Weil im Gegensatz zu vielen Leuten dieser Klasse hat er was Besonderes. Aber er guckt sich selber auch von oben sozusagen an und kann über sich selber, glaube ich, auch lachen manchmal. Und
das Ja. Der nimmt sich selber auch nicht so für ernst. Also der war auch in meiner Show in Berlin und ich war tatsächlich ein bisschen besorgt, dass ich so dachte, ach, wenn der so überkorrekt, so weißt du, so LGBTIQ und so. Aber ich habe den dann gefragt, hat es dir denn gefallen? Hat er gesagt, ach, weißt du, ich verstehe das doch auch alles gar nicht. Das ist so typisch er irgendwie, dass er sagte, ich verstehe das alles gar nicht, ich habe mich totgelacht, aber vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden. Ja, und das, ich schätze den sehr. Wer ist denn da jetzt eigentlich im Dschungel? Ist da irgendjemand dabei, von dem ich jetzt...
Ja, es ist zum Beispiel Jamila Rowe da. Jamila Rowe ist, hat eine wirklich dramatische Kindheit, das wird sie auch im Laufe der Sendung nochmal deutlich erzählen irgendwann. Sie ist ja diesem Schönheitsspritzenwahn unterlegen, sie hat also schlauchbootmäßige Lippen, alle lachen drüber, das ist einfach, aber das Tolle ist das, sie hat neulich gesagt, manchmal hat sich so viel Hyaluron in den Backen spritzen lassen, dass man hätte eine Tasse draufstellen können. Das finde ich wiederum sehr selbstreflektiert und auch lustig. Dann ist da eine Schauspielerin drin, die durch ein schweres Schicksal, nämlich Pleite und Überfall gegangen ist und sich aber jetzt als einziger Mensch bis jetzt überhaupt in diesem Dschungel immer mit künstlichen Nachnamen genannt ist, nämlich irgendwie Naturkraft oder so heißt die, mit Nachnamen. Und das steht auch immer da, da steht ja immer Gianni Naturkraft oder so. Dann ist da drin die Verena Kehrt und die Effenberg. Mag ich eigentlich beide ganz gerne, sind beides, also jetzt zumindest Facebook-mäßig sind wir auch immer befreundet und mit Verena war ich ja auch mal an Bord bei AIDA. Kann ich eigentlich gut leiden. Zwei laute Frauen, nicht ununterhaltsam und auch jetzt vom Kopf her und so gut drauf eigentlich. Dann ist da eine total, diese Tessa, das ist eine, die immer alles durcheinander bringt und unglaublich aggressiv ist. Dann ist da ein Mann, Cicciolo oder so ähnlich, irgend so ein Italiener, den total irre. Dann ist da Cosimo. Also dieser Italiener übrigens, der rafft auch nicht, was da los ist und der hat auch noch nie irgendwas gemacht, aber irgendwie ist er auch bekannt durch irgendeine Sendung. Dann ist da Cosimo, der ist hat alles Potenzial, das ganze Ding zu gewinnen in seiner Unbedarftheit. Und das Tolle ist, dass der schreit auch bei jeder Schnake, die ihm über den Weg läuft. Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch ganz viele vergessen. Aber wenn ich sie vergesse, sind sie auch nicht so wichtig. Ich habe auch ehrlich gesagt erst zweimal richtig geguckt. Wir gucken das immer vorm Schlafengehen und das ist immer blöd, weil ich stehe am nächsten Tag immer gerne früh auf und immer wenn Dschungel ist oder Promi Big Brother, dann sind wir halt 2 Wochen lang total müde morgens. Insofern muss man auch vorsichtig sein, dass man dann nicht abhängig wird.
Ist ja nicht der Cordalis da drin, der Cordalis-Sohn doch, ne?
Ja, der ist da auch drin, genau, hast recht. Der steht so ein bisschen im Hintergrund, das ist immer nett, genau.
Das ist der Einzige, den ich wusste und den ich kannte. Ja.
Den siehst du auch ganz selten nur. Nein, Jamila Rowe kennst du auch. Die kennst du ganz sicher. Wenn du die siehst, kennst du die. Urkraft, jetzt fällt mir wieder ein. Die andere heißt mit Nachnamen Urkraft. Und die macht auch immer so komische Sachen. Die steht dann da und macht so Meditationssachen und sowas alles und sagt zu anderen Leuten, dass sie ihnen jetzt Kraft spendet. Die ist ein bisschen durchgescheppert irgendwie. Also die wird auch nicht mehr lange drin bleiben, glaube ich.
Und was ist mit der? Die ist pleite gegangen, weil sie überfallen wurde. Hast du das?
Die ist, glaube ich, pleite gegangen als Schauspielerin. Die war Schauspielerin, ist irgendwie auch mal pleite gegangen und wurde aber ganz furchtbar überfallen und auch gehauen. Und da gab es dann so, da gibt es dann so Bilder von danach, wo sie gehauen wurde irgendwie. Ist nicht vergewaltigt worden, da hat sie wohl Glück gehabt. Das ist die Geschichte, die Bild-Zeitung über sie geschrieben hat. Ich habe die gar nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Ich kann nur, kennst du diese Menschen, die immer so tun, als ob sie total überlegen sind und so wissentlich lächeln? Und dann zu dir sagen, irgendwelche Sätze sagen wie, ja, na ja, wenn du damit klarkommst, dann wünsche ich dir Liebe. Weißt du, stehst du da, möchtest du am liebsten eine Backpfeife geben. Das darf man nicht sagen, kann ich auch nicht sagen. Aber so eine ist das, die also immer irgendwelche Love-and-Peace-Botschaften total, ja, und dann immer mit so einem verklärten Gesichtsausdruck und so einem debilen Grinsen, ganz furchtbar. Aber es gibt ja vielleicht Leute, die toll finden, ich habe nichts gegen die, ich kenne die ja nicht mal. Also insofern... es ist eine insgesamt skurrile Veranstaltung.
Wir werden mehr von diesen Leuten hören. Ich bin da mal gespannt. Wie lange geht das noch? Eine Woche geht das noch, ne?
Ich glaube noch die ganze nächste Woche auch noch. Ja, die ganze nächste Woche noch. Also du hast jetzt noch die Chance einzusteigen und dann können wir nächstes Mal ja noch mal einmal den Dschungel aufarbeiten.
Genau, dann sage ich dir nämlich mal, was ich denke. Für mich war heute, weil ich mir denke, wir hören jetzt auf, der schönste... Für mich war es das schön. Kannst du das bitte noch einmal wiederholen? Was hat Herr Habeck gesagt?
Herr Habeck, also das jetzt nochmal, und ich möchte nicht, dass du jetzt darüber lachst, sondern ich möchte, dass du darüber nachdenkst und ein bisschen mal in dich selber auch reingehst und dir vorstellst, wie du das machst. Also, wenn man den Kopf in den Sand steckt,
ich kann nicht mehr.
Dann kann man nichts mehr sehen. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er wollte uns mitteilen, dass er total tough nicht aufgegeben hat, sondern weitergemacht hat. Und das hat er einfach in ein unglückliches Satzkostüm gepackt. Der Deutschsprachexperte nennt das Schwurbeln.
Mich erinnert es an etwas, was ich meinem Publikum immer sage, wenn Ihnen das hier nicht passt, dann brauchen Sie nicht anrufen und mich versuchen zu verhindern. Dann ziehen Sie sich einfach den Arsch übers Gesicht und gucken Sie durchs Loch. Dann haben Sie was zu tun. Das ist die Rollvariante der Habeck'schen Weisheit.
Ja, ich wünsche dir einen tollen Abend.
Dankeschön. Und
wenn du heute Nacht einschläfst, bevor du einschläfst, wenn du in deinem Bettchen liegst und deine zwei Kissen, diese weichen, riesig dicken Feder-Daunenkissen in verschiedenen Blötönen, wenn du da dich einrollst, dann denkst du nochmal drüber nach, wie glücklich du bist, dass du auf diesem Kisschen liegst und nicht deinen Kopf in den Sand steckst.
Genau.
Und nichts mehr siehst.
Genau, das werde ich tun. Das werde ich tun. Ich werde an dich denken. Cool.
Ja, ich wünsche dir einen tollen Abend. Tschüss.